Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es einen Überblick über die Neuigkeiten aus den letzten Tagen in der NHL. Es gibt ein paar Termine, es gibt etwas zu Verletzten zu sagen, es gibt etwas zu einem Team zu sagen, was die Playoffs verpasst. Es gibt etwas aus deutscher Sicht Positives und noch einige andere Themen mehr. Beginnen möchte ich mit einer kleinen Trivia-Question. Ich lasse das mal einfach kurz offen. Und zwar hat der Nummer 1-Pick von 2001 seinen Rücktritt vom professionellen Eishockey verkündet. Nummer 1-Pick 2001. Er hat 926 NHL-Spiele absolviert, 443 Tore, 876 Punkte, über 400 Spiele auch in der KHL, über 400 Punkte auch in der KHL. Und jetzt dürft ihr kurz ein paar Minuten raten, um wen es denn dabei geht. Also Nummer 1 Pick 2001, über 900 Spiele NHL, über 870 Punkte, über 440 Tore in der National Hockey League. Wer war das und wer hat jetzt seinen Rücktritt vom professionellen Eishockey erklärt? Kein Rücktritt vom professionellen Eishockey, sondern eine Rückkehr in die NHL, die feierte Philipp Grubauer. Der war ja bekanntermaßen von den Seattle Kraken zurück in die AHL geschickt worden, zu den Coachella Valley Firebirds. Und er hat dort 7 Spiele gemacht. Die Statistiken waren da jetzt auch nicht so überragend. 2,87 war der Gegentorschnitt, 89,3 die Fangquote. Aber immerhin hat er 5 dieser 7 Spiele gewonnen. Das waren übrigens die ersten AHL-Spiele nach einer 10-jährigen Pause. Er hat ja bei den Hershey Bears, damals dem Farmteam der Washington Capitals, auch schon in der AHL gespielt, Philipp Grubauer. Und jetzt eben von Seattle runtergeschickt worden, dann zurück in die AHL. Ja, und er ist jetzt wieder bei den Seattle Kraken und hat da 2 Partien absolviert. Und da hat er wirklich gute Leistungen gezeigt. Die beiden Spiele wurden gewonnen. Einmal 4-1 in Philly, einmal 4-2 zu Hause gegen Utah. Nur 1,5 Tore im Schnitt, 93,9% die Fangquote. Muss man natürlich einsortieren. Sind beides jetzt nicht unbedingt die Gegner, die zu der Top-Klasse der NHL gehören. Aber erstmal musst du auch wiederkommen. Aus so einer Situation musst dich erstmal auch wieder reinfinden in die NHL. Und die ersten beiden Spiele, die waren schon sehr, sehr vielversprechend. Einige von euch haben mich da ja auch darauf hingewiesen. Das hatte ich in der letzten Folge auch nicht mit beachtet, dass Grubauer damit gespielt hat. Und ich sage jetzt mal so, wenn er jetzt im Verlaufe der restlichen Saison, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele noch offen sind für die Seattle Kraken, das werde ich gleich mal im Standings schauen, aber wenn Grubauer da durchaus regelmäßig jetzt spielen kann und auch so ein bisschen seine Leistung stabilisieren kann, lass uns mal gucken, 69 Partien, also 13 Spiele haben die Kraken noch, na, ich sag jetzt mal, wenn er 5-7 Partien, wahrscheinlich eher 5 von diesen 13 Spielen machen kann und dabei eben auch dann solide Zahlen zeigt, dann ist das für ihn erstmal wichtig, natürlich auch fürs Selbstvertrauen und dann ist es auch insoweit wichtig, dass sich dann vielleicht doch eine Situation ergibt, wo er in der Sommerpause vielleicht dann auch einen neuen Verein bekommt, einen neuen Verein findet oder wo er sich wieder nochmal reinspielt bei den Seattle Kraken als Nummer 1, denn da ist bekanntermaßen die Situation ja ab dem Sommer so, dass Joey Decord einen neuen Vertrag hat über 3 Jahre und jeweils 5 Millionen und Grubauer bekommt ja auch 5,9 Millionen und ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass die beiden da lange zusammen agieren werden. Deswegen muss man schauen, ob dann, weiß ich nicht, ob ein Buyout möglich ist, wobei ich dann befürchte, dass er vielleicht auch ein bisschen rausrutscht aus der NHL. Mir wäre lieber, wenn sich Grubauer empfiehlt, nochmal für ein Team. Vielleicht auch in Seattle, sehr, sehr gerne auch. Dort scheint er sich ja auch ansonsten drumherum auch sehr wohl zu fühlen und würde mich also freuen, wenn Philipp Grubauer da wieder Fuß fassen könnte, dauerhaft dann auch als ein NHL-Torhüter. Das ist also aus deutscher Sicht sehr gute Nachrichten. Aus Sicht der Colorado Avalanche auch ganz gute Nachrichten. Zum einen gab es natürlich die Ehrung für Nathan MacKinnon für seine 1000 Punkte beim Spiel gegen die Dallas Stars. Da gab es auch ein Tribute für Mikko Rantanen. Das war ja auch eines der 3 Games of the Week, die ich euch letzte Woche genannt habe. Und da war es auch so, dass vorher immer so ein bisschen angekündigt wurde, naja, ne, also da werden die Fans buhen und so weiter. Also ich glaube, die Reaktion war angemessen, denn ob man da jetzt unbedingt buhen muss, weiß ich nicht, denn Mikko Rantanen hat auch deutlich gesagt, auch in den Interviews jetzt in den letzten Tagen, er wäre gerne bei der Avalanche geblieben. Am Ende war es vielleicht auch ein Stück weit ein Missverständnis, diese Vertragsverhandlung, und dementsprechend fand ich das gut, dass es da ein Tribute gab und dass der dann auch eine gewisse Wertschätzung war. Was aber für die Avs auch interessant ist, dass Gabriel Landeskog, der Mannschaftskapitän, der auch im Moment in der Doku in Nordamerika zu sehen ist, relativ viel mittrainiert hat zuletzt jetzt in den Tagen und auch sehr gut aussah, was das Skating betrifft. So, jetzt gibt es da natürlich Spekulationen, was eine Rückkehr betrifft. Da muss man sagen, sehr viel Vorsicht, denn zwischen dem, was man da gesehen hat, was natürlich gut aussah, und eine Rückkehr aufs Eis in einem NHL-Spiel, da liegen noch mindestens Wochen, wenn nicht trotzdem Monate. Es ist vielversprechend, also so gut sah er noch nicht aus. So viel in einem Teamtraining hat er auch noch nicht mitgemacht. Von daher ist das sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass es einfach auch wirklich ein Progress ist, ein Fortschritt und nicht nur eine Marketingmaßnahme für die Doku, und dass er dann eben auch demnächst wieder zurückkehren kann. Passend zum Spiel der Woche gab es aber auf der anderen Seite schlechte Nachrichten. Miro Heiskanen, der ist ja bekanntermaßen verletzt, hat sich am Knie operieren lassen müssen. Und Peter Boer, der Coach, der hat jetzt verkündet, dass Heiskanen aller Voraussicht nach auch die erste Runde der Stanley Cup Playoffs verpassen könnte. Und das wäre ja dann für beide Teams, in dem Fall von dem Spiel, Nachricht, die ja dann so ein bisschen vielleicht das Pendel in die andere Richtung schlagen lässt. Für die Dallas Stars ist das schlecht, denn er ist ganz klar der Nummer 1 Verteidiger, und für Colorado wäre das dann eine gute Nachricht, weil natürlich eben dann in dem Fall auch es so ist, dass Heiskanen ein sehr, sehr guter Spieler ist und die Dallas Stars dadurch geschwächt werden. Möchte man natürlich nicht, denn normalerweise möchte man ja den Gegner auch in Bestbesetzung schlagen, aber wir schauen mal, inwieweit das dann Auswirkungen auf die Runde 1 in den NHL Playoffs haben könnte. Dann schaue ich nochmal weiter in die NHL Injury News, ob es da etwas gibt, was in den letzten Tagen passiert ist, wo ich mal schaue, oder beziehungsweise was auch die einzelnen Spieler betrifft. Hab da jetzt nicht extrem weiter geschaut. Jasper Fast fällt für den Rest der Saison aus bei den Carolina Hurricanes. Ich glaube, das hatte ich nicht erwähnt. Ansonsten, ja, Heiskanen steht hier bis zum 3. Mai. Also das wäre ungefähr die erste Runde, die er dann fehlen würde. Und ansonsten sehe ich jetzt hier nicht unbedingt Nachrichten. John Klingberg ist Day-to-Day. Na gut, das ist okay. Evander Kane steht ja eben auch eine Pause bis zum Beginn der Playoffs im Raum. Hier steht Brad Marchand bis 28. März. Da sind meine Infos eher so, das, was ich gehört habe, dass er wahrscheinlich auch in Richtung Playoffs erst zurückkehren wird, zusammen mit Matthew Tkachuk für die Florida Panthers. Und ansonsten habe ich jetzt hier bei den anderen Teams nicht im Detail reingeschaut. Wenn ihr da jemanden habt, über den ich reden soll, oder wenn euch etwas aufgefallen ist, sehr, sehr gerne info@sportpassion.de oder die anderen Social-Media-Kanäle, da findet ihr mich über @lars_mar oder eben über Sportpassion. Dann gibt es ein erstes Team, was die Playoffs verpasst. Und das sind die San Jose Sharks. Durch den 7:2-Sieg der St. Louis Blues am Sonntag gegen die Anaheim Ducks, war glaube ich Montagmorgen deutscher Zeit, verpassen die San Jose Sharks in der 6. Saison in Folge die Playoffs. War jetzt natürlich zu erwarten, weil die Sharks ein Team sind, was im Umbruch ist, was natürlich ein Team ist, was nicht in dieser Saison das Ziel Playoffs hatte. Zwischendrin haben sie schon relativ gut gespielt, einen ganz guten Start gehabt, finde ich. Jetzt zum Ende hin wird es dann immer schlechter. Man muss allerdings auch beachten, sie haben natürlich viele, viele Positionen verändert. Sie haben ihren Nummer 1 Torhüter abgegeben für einen deutlich schlechteren Torhüter. Sie haben diverse Stürmer auch abgegeben, dort einige Akteure eben dann getauscht, was natürlich auch Ziel war. Und dementsprechend jetzt auch nicht mehr so viel Qualität. Nico Sturm zum Beispiel sei auch zu nennen, der ja jetzt in Florida ist. Aber es ist trotzdem so, alles, was man so um das Team mit herum bekommt und vor allem jetzt auch immer der direkte Vergleich zu den Chicago Blackhawks, die San Jose Sharks, die sind auch ein schlechtes Team, aber die Stimmung ist wesentlich besser. Und das kann ein entscheidender Faktor dafür sein, dass es dann hoffentlich so in 2-3 Jahren wieder mal etwas weiter nach oben geht und dass sie dann, sage ich jetzt mal, irgendwann mal auch wieder in Richtung Playoffs schauen können und dann diese Serie, die eben jetzt schon 6 Jahre andauert, auch beenden können. Bevor wir zu den Neuigkeiten rund um das General Managers Meeting in Florida kommen, jetzt die Auflösung der Trivia Question vom Beginn der Sendung. Ilja Kowalczuk oder Ilja Kowalczuk, je nachdem wie man das dann aussprechen möchte, der hat den Rücktritt vom professionellen Eishockey erklärt. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, Nummer 1 Pick 2001 der Atlanta Thrashers, wenn ihr euch noch nicht so lange mit der NHL beschäftigt und erst seit ein paar Jahren mit dabei seid. Die Atlanta Thrashers, das sind die Vorgängerorganisation der Winnipeg Jets. Auch das wird jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen ein paar Fragezeichen auslösen. Wie können denn die Thrashers die Vorgängerorganisation sein, wenn zum Beispiel ein Timo Seleni in den 80ern bzw. in den 90ern dann schon für die Winnipeg Jets gespielt hat? Naja, die ursprüngliche Organisation, die zuerst aus der WHL in die NHL gekommen ist und dann in Winnipeg gespielt hat, das war die Vorgängerorganisation der Arizona Coyotes und die sind ja bekanntermaßen jetzt im letzten Sommer, in der letzten Sommerpause nach Utah umgezogen. Also nicht ganz so einfach da die Geschichte der Franchises. Es gibt eine Franchise wieder in Winnipeg, aber Vorgänger waren die Atlanta Thrashers. Und das war eben dann auch das Team, bei dem Ilja Kowalczuk seine NHL-Karriere angefangen hat. Er hat 7,5 Jahre für Atlanta gespielt, dabei unter anderem 2x52 Tore erzielt. Dann ist er getauscht worden nach New Jersey und in New Jersey hat er einen Vertrag unterschrieben, der dafür gesorgt hat, dass danach Verträge geändert wurden. Er hat einen sehr langen Vertrag, ich glaube 13 Jahre waren es damals unterschrieben, nee 15 Jahre genau, 15 Jahre und 100 Millionen Dollar und damals wurde versucht über diese Verträge das Durchschnittsgehalt zu drücken. Es gab halt kein Jahreslimit und wenn man dann eben hinten immer nochmal Jahre dranhängt, dann ist natürlich das Durchschnittsgehalt über den Vertrag, über die Vertragsdauer sehr gering und ob der Spieler dann am Ende nachher spielt oder nicht, das war dann erstmal relativ egal. Es ging darum, am Anfang das Gehalt runterzubekommen und das war eben ein Vertrag, wo die NHL dann irgendwann gesagt hat, nee, also pass auf, Freunde, jetzt gibt es eine Strafe und damals waren das dann am Ende, glaube ich, nur 3 Millionen Dollar, die sie bezahlen mussten und nicht mal mehr dann Draftpicks, die New Jersey Devils. Trotzdem hat Kowalczuk den Vertrag da gar nicht dauerhaft erfüllt, sondern ist dann am Ende zwischendurch in die KHL gewechselt und hat dann nochmal für Los Angeles, für Montreal und tatsächlich 7 Partien auch für die Washington Capitals gespielt. 926 Spiele, 443 Tore, 876 Punkte sind seine NHL-Karriere gewesen. Und ja, denke ich, auch eine solide Nummer und 2012 auch nochmal das Stanley Cup-Finale erreicht, damals mit den New Jersey Devils, meine ich. Also da durchaus auch erfolgreich gewesen. Ich will mal gucken in der Postseason, wie viele Spiele er da absolviert hat. Genau, das waren die meisten, die er in seiner Karriere hatte. 40 Partien insgesamt in den Playoffs, 28 Tore. Da war er dann nicht ganz so erfolgreich. Also alles Gute für ihn nach dem Ende seiner Eishockey-Karriere. Ja, dann ist aktuell das Meeting der General Manager in Florida und da ist es so, da werden diverse Themen besprochen. Ein Thema zum Beispiel war jetzt ein großes Thema, war Goalie Interference, wo glaube über 50 verschiedene Situationen den General Managern gezeigt wurden. Die mussten dann immer abstimmen, was denn für sie Goalie Interference war und was nicht. Dann wurde das alles erklärt im Detail. Also sehr, sehr interessant. Da gibt es auch diverse Zusammenstellung jetzt mittlerweile von den Kollegen, wo erklärt wird, was eben Goalie Interference ist oder nicht. Ich glaube, so die Grundregeln sind ganz einfach. Erstmal ist die Frage, war ein Spieler, ein Skater in der blauen Zone, im blauen Bereich vorm Tor? Das ist Punkt 1. Hat er den Torhüter oder wie ist er da reingekommen? Ist er da selber reingekommen oder nicht? Das ist wohl so der zweite Punkt. Hat er den Torhüter behindert? Ist der dritte Punkt. Und je nachdem, wie man diese Kriterien bewertet, also wenn er da freiwillig reinfährt und den Torhüter behindert, ist es natürlich Goalie Interference. Und ja, das sind so die Punkte, die da jetzt betrachtet werden und die den General Managern dort erklärt werden. Das ist ein großes Thema. Dann gab es wohl ein sehr emotionales Thema und zwar von Tom Fitzgerald, den General Manager der New Jersey Devils. Der hat glaube ich, einen Vortrag gehalten darüber, wie wichtig er es findet, dass man über das Thema Nackenschutz und Blade-Schutz, also Schutz vor den Kufen der Eishockeyspieler, nachdenkt. Der Sohn von Tom Fitzgerald, Casey Fitzgerald, der spielt auch in der AHL, so wie zeitweilig Philipp Grubauer, beim Hartford Wolfpack. Und der hat am 28. Dezember letzten Jahres einen Cut bekommen, und zwar unten unterm Kinn durch einen Skate, ist da ganz, ganz knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Und da wird jetzt wohl nochmal wieder drüber nachgedacht, dass dort eben entsprechend dann auch, ja, die Schutzausrüstung der Spieler verstärkt wird und da eben drüber nachgedacht wird, ob man nicht da dann doch zusammen mit der Spielergewerkschaft gewisse Dinge einfach verpflichtend macht, dass man sagt, man muss so einen Nackenschutz haben. Das ist ja eine Geschichte, wenn man jetzt über die Geschichte der NHL nachdenkt, das kann man ja auch wieder sozusagen mit so einer Grandfather-Regelung reinbringen, dass man eben sagt, okay, jetzt zum Beispiel ab der Saison 2026, 2027 müssen alle Spieler, die in die NHL kommen, diesen Nackenschutz tragen. So ähnlich hat man das ja damals auch mit Helmen gemacht, dann später mit Visieren, dass man gesagt hat, die Spieler, die zu dem Zeitpunkt drin sind, ihre Karriere in der NHL begonnen haben, die dürfen weiterhin eben auch ohne Nackenschutz spielen, aber wir wollen irgendwann eben dann so langsam da reinwachsen, und das wäre eben jetzt eine Möglichkeit, dass auch eines der Themen, die dort diskutiert werden, viele andere Dinge drumherum auch noch, das Playoff-Format, da hat Gary Bettman wohl gesagt, nö, möchte er nicht drüber diskutieren und so weiter und so weiter. Und es gibt die ersten Termine, und zwar soll die neue Saison 2025, 2026 am 7. Oktober beginnen. Das ist das Datum, was verkündet wurde von der NHL. Und es gibt auch schon zwei festgelegte Spiele, und zwar am 14. und 16. November. Und da könnt ihr Sidney Crosby in Europa sehen. Und zwar wird es wieder eine Global Series geben, wieder in Stockholm, in der frisch renovierten Avicii Arena. Und da kommen die Pittsburgh Penguins, und sie spielen gegen die Nashville Predators. Also jede Menge schwedische Spieler mit dabei, aber auch einen Roman Josi, einige finnische Spieler. Und viel internationales Flair und eben Sidney Crosby in seiner 21. Spielzeit. Das letzte Mal waren die Pittsburgh Penguins 2008 in Europa. Also schon relativ lange her, und die kommen jetzt eben zurück. Hat mich gefreut, dass da die Penguins mit dabei sind. Ein Team eben, was in den letzten Jahren nicht unbedingt hier in Europa zu sehen war. Nashville ist eher so einer der Dauergäste. Nashville, New Jersey, San Jose, das sind so eher die Teams, die relativ häufig dann auch kommen, aber die Pittsburgh Penguins eben schon längere Zeit nicht mehr hier gewesen. Und das finde ich persönlich dann schon sehr positiv, und mal schauen, ob es dann für mich auch wieder eine kleine Reise nach Stockholm gibt. Dann einmal der kurze Blick auf die drei Stars der letzten Woche, und das sind drei Namen, die nicht unbedingt oft aufgetaucht sind, bisher in dieser Saison, aber auch in den anderen Jahren in dieser Rubrik. Und da ist auf Position 3 Brandon Montour zu nennen. Seattle Kraken haben wir eben Philipp Grubauer. Montour hat 6 Punkte gesammelt in 3 Spielen für die Seattle Kraken, die immerhin 5 von 6 Punkten geholt haben, befinden sich im Niemandsland, werden auch demnächst eben eliminiert werden von den Playoffs. Aber Brandon Montour hat da in der letzten Woche gut gespielt, und unter anderem hat er einen NHL-Rekord eingestellt. Er ist jetzt mit Rekordhalter in der Kategorie schnellstes Tor vom Beginn eines Drittels an. Und zwar hat er in der Verlängerung gegen die Montreal Canadiens sage und schreibe 4 Sekunden gebraucht, um den Siegtreffer zu erzielen. Das solltet ihr euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auch mal anschauen. Also Verlängerung Seattle zu Hause gegen die Montreal Canadiens, passenderweise zu Hause, und der Kommentar ist, glaube ich, irgendwie so sinngemäß, ja, Mensch, steht 4-4, und wenn sie jetzt erst eingeschaltet haben, da haben sie aber schon einiges verpasst, und wollen wir schauen, ob das jetzt noch auch so ist in der Verlängerung, und zack, Bulli, Puck springt nach vorne, er fährt an dem Verteidiger, der da auch mit drauf ist, bei 3 gegen 3 vorbei, Brandon Montour, und Schuss und Tor nach 4 Sekunden, also das ein Rekord, den er eingestellt hat. Der zweite Star der letzten Woche, Jesper Bratt von den New Jersey Devils, der hat 9 Punkte gesammelt in 3 Spielen. Immerhin 2 davon haben die New Jersey Devils, die sich so ein bisschen stabilisieren konnten, gewinnen können. Also 9 Punkte in 3 Partien, das ist schon nicht so schlecht. Allerdings war auch ein 3-7 in Pittsburgh mit dabei. Aber gut, immerhin 4 von 6 möglichen Punkten. Und der erste Star der letzten Woche, das war Darcy Kemper. Der hatte eine perfekte Woche. 3 Siege in 3 Spielen und ein einziges Gegentor, 98,7% die Fangquote. Und die Los Angeles Kings, die lauern so ein bisschen noch und könnten vielleicht Heimrecht sich besorgen gegen die Edmonton Oilers, wenn das die Partie in der ersten Runde ist. Also da müssen die Oilers so ein bisschen aufpassen. Im Moment haben die Oilers zwar 3 Punkte Vorsprung, allerdings hat Los Angeles auch 2 Partien weniger. Also das kann dann da ganz, ganz eng werden im Hinblick auf die erste Runde in den Playoffs. Und tatsächlich ist es so, dass die beiden Teams auch den Vegas Golden Knights so ein bisschen auf die Pelle gerückt sind. Also das ist ein Rennen, die 3 Mannschaften um die Plätze 1, 2 und 3 in der Pacific. Und das ist natürlich eine Situation, die du möglichst vermeiden möchtest, dann wieder gegen einen starken Gegner in Runde 1 zu spielen. Also da haben alle 3 ein Interesse, glaube ich, diese Division dann auch zu gewinnen. Dann gehen wir langsam in Richtung Spiele der Woche. In der letzten Woche waren das ja, Partien Vegas in Columbus, ich glaube, das war relativ langweilig. Ottawa gegen Toronto war sehr interessant und auch das Spiel der Dallas Stars bei den Avs, das war nicht das schlechteste. Dallas da 20 Sekunden gebraucht, um aus 1-3 ein 3-3 zu machen und am Ende dann doch noch verloren durch ein schönes Tor von Cale Makar. Ja, welche Partien kann ich euch empfehlen in den nächsten Tagen? Erste Empfehlung ist am Freitagmorgen um 2 Uhr deutscher Zeit. Die Winnipeg Jets bei den Edmonton Oilers. Es könnte ein vorweggenommenes Western Conference Final sein. Auf jeden Fall eine Standortbestimmung auch für die Oilers. Denn Winnipeg ist das beste Team der NHL, das beste Team in der Conference. Und die Oilers eben in den letzten Wochen nicht so wirklich gut. Und da kann man doch dann durchaus nochmal zeigen, ob man jetzt langsam wieder in die Form in Richtung Playoffs findet. Das ist also sicherlich eine sehr, sehr interessante Partie. Dann die nächste Standortbestimmung und seht es mir nach. Es sind jetzt meistens Playoffs-Teams und es sind auch dann eher ähnliche Teams, weil natürlich auch nur eine bestimmte Anzahl an Teams die Playoffs erreicht. Am Samstag um 22 Uhr Primetime in Mitteleuropa. Übrigens im Moment aufgrund der Zeitumstellung. Die Amerikaner haben schon umgestellt. Anfang März, wir eben noch nicht, sind die Spiele 5 Stunden Zeitunterschied, zumindest zur Ostküste. Und das ist natürlich dann immer ein kleiner Vorteil. Also 22 Uhr am Samstag, die Florida Panthers zu Gast bei den Washington Capitals. Der Meister beim aktuell besten Team in der Eastern Conference. Auch das wird sicherlich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und auch das ein Stück weit wieder eine Standortbestimmung, unter anderem natürlich auch mit der Geschichte unten drunter, dass Ovechkin immer noch 8 Tore weg ist vom ewigen Tore-Rekord. Das eben da eine Standortbestimmung. Ja, und dann schaue ich mal so ein bisschen, was es dann noch gibt an interessanten Partien, auch danach am Sonntag. Ja, welche beiden Teams könnten wir da nehmen? Da nehmen wir Tampa Bay zu Gast in Vegas, das ist dann am Montagmorgen um 1 Uhr, also Tampa Bay Lightning bei den Vegas Golden Knights. Wie gesagt, Vegas hatte ich jetzt in der letzten Woche auch, aber trotzdem muss man da auch sagen, das ist dann vielleicht ein mögliches Finale, was wir haben könnten. 2 sehr, sehr gute Teams, 2 Teams, die in den letzten Jahren Finalserien erreicht haben, Finals auch gewonnen haben, also auch da die Creme de la Creme der NHL und die sind beide ganz gut drauf, beide aktuell mit 39 Siegen und dann warten wir mal ab, was das für eine Partie wird. Also einmal Oilers bei den Jets, die Panthers bei den Capitals und der Tampa Bay Lightning bei den Vegas Golden Knights. Das sind die 3 Partien, die ihr euch meiner Meinung nach auf jeden Fall anschauen solltet. Wenn es dann vielleicht im Rewatch ist, ist das ja auch okay. Das war die News-Ausgabe für die NHL. Wenn ihr Themen habt, die ich vergessen habe, sehr, sehr gerne. Ihr habt die Social-Media-Kanäle gehört, @lars_ma und info@sportpassion.de als E-Mail-Adresse. Und ansonsten gilt wie immer, abonniert den Podcast, bewertet ihn. Wenn ihr noch mehr machen wollt bei Steady oder bei PayPal, könnt ihr das machen. Die jeweiligen Informationen dazu sind in den Shownotes zu finden. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße.
Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.